wenn man nach außen auftreten will als Unternehmen, das sich für Vielfalt einsetzt, dann nicht zu denken, ich brauche jedes Mal eine große Werbekampagne. Da reichen auch manchmal ein Posting mit einem Bild, das sich klar positioniert. Oder wir hatten mal ein kleines Social Media Video, wo einfach unser CEO mit Laptop zu sehen ist, wo ein Fuck Nazis Aufkleber draufklebt. So, also da muss man jetzt keine fancy Werbekampagne unbedingt mal fahren. Wirklich auch in kleinen Schritten denken.
Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andische Ibrahimnejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Unterstützt werden wir dabei von DaVinci, dem Partner für richtig starke Talentgewinnung. Stellt euch eine Welt vor, in der Unternehmen die passenden Talente gar nicht mehr suchen müssen. Stattdessen finden mit DaVinci unmittelbar die Menschen auf Augenhöhe zusammen, die Lust haben, mit guten Ideen die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. Automatisiert, wo es sinnvoll ist, persönlich, wo es zählt. Für die Human Moments That Matter. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit ermöglicht.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Printen, Schei und Praxistipps, dem Podcast von Love HR, Hate Racism und der Vision einer diskriminierungsfreien Arbeitswelt.
Ja, herzlich willkommen. Hier ist Andische, auch von Love HR, Hate Racism. Und falls ihr das erste Mal jetzt eingeschaltet habt und euch fragt, wer sind diese Menschen überhaupt? Und zwar sind wir eine Truppe von PersonalerInnen, die ein Ziel haben. Und zwar möchten wir einen Arbeitsplatz schaffen für alle, und zwar frei von Diskriminierung und Rassismus. Und dafür haben wir eine Plattform geschaffen, um PersonalerInnen zu sensibilisieren, zu informieren und eine Plattform zum Austausch zu bieten.
Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Yvonne und ich erzähle euch auch ein bisschen, was wir heute vorhaben, denn heute wird eine ganz besondere Folge. Wir haben heute nämlich drei Gästinnen mit an Bord und zwar ist unsere Truppe von Love HR Hate Racism mit dabei, sodass ihr auch mal einen Blick hinter die Kulissen bekommt, denn die Initiative, das sind nicht nur Andische und ich, sondern da gehören noch viel mehr Menschen mit dazu, sogar noch mehr als diese drei. Und wir werden euch unsere Gästinnen Cora, Nathalie und Stefan gleich ausführlich vorstellen.
Yes, und Eva können leider nicht dabei sein heute, aber natürlich haben sie auch ein paar Messages für uns vorbereitet.
Und die beiden sind auch super wichtig für die Initiative, denn mit denen ging es eigentlich so ein bisschen los. Das heißt, die hätten heute eigentlich noch mal so ein bisschen was von der Entstehungsgeschichte von Love HR Hate Racism aus dem Nähkästchen plaudern können. Was überliefert wurde, ist auf jeden Fall, dass Jess als erster dieses T-Shirt gedruckt hat mit Love HR Hate Racism und einfach damit mal zu einer HR-Konferenz gelaufen ist und ganz viel Zuspruch bekommen hat. Und ganz viele HRlerinnen wollten dieses T-Shirt und so fing es quasi erstmal mit den T-Shirts an. Und quasi zeitgleich hat die liebe Eva auf ihrem Blog HR is not a crime einen Artikel darüber geschrieben, wie HR mit Haltung aussehen könnte. Und auch da gab es ganz viel Zuspruch, aber so auch ein bisschen hinter vorgehaltener Hand den Kommentar, dass das ja auch sehr mutig sei. Und da hat sie irgendwie gespürt, da steckt noch mehr dahinter. Und so haben sich die beiden gefunden und wir alle sind dann quasi dazugekommen. Andische, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Ich war relativ, also auf jeden Fall auch vor dem Launch dabei. Das war, wenn ich mich nicht irre, in Mai 21.
Es war auf jeden Fall Corona. Ich erinnere mich noch gut.
Genau. Und
es gab nur Screenshots.
Genau. Und ich war Teil eines HR-Netzwerks. Es hieß kein HR allein zu Hause. Und da habe ich auch eine Session gehalten zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Und der Henna, der das Ganze initiiert hat, hat gesagt, hey, Andische, du musst unbedingt mal mit dem Jess sprechen. Und das habe ich dann auch gemacht, hat er uns über LinkedIn connected, dann hatte ich ein Telefonat mit Jess gehabt und da war es klar, okay, ich bin auf jeden Fall on board, da bin ich mit dazugekommen und kurz darauf ging es dann auch schon los, da gingen wir dann auch schon live.
Aber genug über uns, uns habt ihr schon eine ganze Staffel lang quatschen hören. Wir gehen mal weiter zu unseren Gästinnen und wir starten mit der lieben Cora. Und zwar ist Cora auch für die ganz vielen tollen Beiträge auf LinkedIn vor allen Dingen verantwortlich und schreibt immer super Zusammenfassungen zu unseren Folgen, aber auch zu allen anderen Themen. Und ja, erstmal an dich, stell dich doch einmal vor, wer bist du eigentlich, was machst du hier und wie bist du zu Love HR Hate Racism gekommen?
Danke, Yvonne. Also ich bin bei Love HR Hate Racism, wie du schon gesagt hast, ja hauptsächlich für Social Media zuständig und supporte da. Und im Juni 2024 war es, glaube ich, da waren wir auf der Talent Pro und du hattest mit Andi, ihr hattet irgendeinen Speaking-Slot und dann war das ja alles sehr durcheinander, dass das Mikro nicht funktioniert hat und ihr mit Megafon dann irgendwie da wart.
Wir erinnern uns gut.
Oh ja.
Und dann war es ja so, dass draußen der Stand war, wo die T-Shirts verkauft wurden und ihr ja auch die T-Shirts bunt gemacht habt. Und das fand ich so eine coole Aktion und war dann dabei. Und ich kannte die Initiative auch schon vorher und fand die schon super gut. Und irgendwie hat's voll geklickt und war irgendwie so Love at First Sight, würde ich sagen. Und dann habe ich gesagt, ich würde voll gerne irgendwie supporten und mitmachen. Und so bin ich dazu gekommen.
Ich bin Nathalie, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich komme aus dem Bereich People and Culture, als auch Diversity, Equity and Inclusion und Belonging. Worauf ich gerne nochmal eingehen wollen würde, wäre die Frage, woher kenne ich die Initiative überhaupt? Und ich habe die bei Jess und Eva tatsächlich auch auf dem HR Barcamp wahrgenommen und habe ein T-Shirt noch vor Corona-Zeiten gekauft. Ich glaube, das liegt auch noch irgendwo rum, so ein Schlaf-T-Shirt, das ist mittlerweile geworden. Und habe es natürlich schon immer supported, so aus der Ferne. Seit wann bin ich dabei? Weiß ich gar nicht. 2023? Was ist meine Motivation? Ich habe mich schon immer für Chancengerechtigkeit eingesetzt. Also wenn ich so schon an die Schulzeit zurückdenke oder auch mir Zeugnisse anschaue oder mich zurückerinnere, dann weiß ich ganz genau, dass mir immer wichtig war, sich für andere Personen einzusetzen. Personen, die vielleicht in dem Moment vermeintlich schwächer waren. Deswegen ist es eine Grundmotivation, die sich komplett durch mein Leben zieht. Ob ich jetzt nun selbst auch Betroffene bin auf verschiedenen Ebenen, ja, das spielt vermutlich auch noch mit einher. Aber im Grunde geht es für mich darum, Solidarität zu zeigen und sich gesellschaftlich einzubringen.
Last but not least haben wir Stefan zugeschaltet, unser neuestes Mitglied. Und hier können wir auch schon mal sagen, er hat uns schon sehr, sehr viel unterstützt, was das Thema Podcast angeht. Wir haben die Basics gelernt, keine Milch trinken vor der Aufnahme, wie man Versprecher gut kaschieren kann. Herzlich willkommen und stell du dich doch auch einmal kurz vor.
Ich freue mich. Vielen lieben Dank für die nette Einleitung. Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, als einziger nicht aus der HR, sondern aus der PR. Also ich bin ehemaliger Journalist und mache jetzt Kommunikationsberatung. Auf euch gestoßen bin ich über meine liebe Frau Anjuli, die macht nämlich HR. Über die habe ich Eva kennengelernt, eure Mitgründerin. Und dann war ich auch irgendwie direkt schon mit dabei und habe mit euch zusammen überlegt, wie man so einen Podcast machen kann. Und seitdem bin ich jetzt dabei. Ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr, ne? Ja. So vor einem guten halben Jahr oder so.
Ja, genau. Und abgesehen vom Thema Podcast-Expertise, was motiviert dich, dich für das Thema zu engagieren und bei uns mitzumachen?
Ja, also ich bin ja wirklich so der immer genannte weiße Hetero-Cis-Mann, der am wenigsten von irgendeiner Diskriminierung betroffen ist. Und ich bin auch schon eher so aufgewachsen, dass das halt nicht so in meinem Alltag war, ne? Ich bin in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen und ich dachte halt früher so, naja, so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht mehr mit dem Rassismus, und habe dann so über verschiedene andere Städte, andere Umgebungen, andere auch Auslandsaufenthalte einfach mitbekommen, wie alltäglich das Thema für betroffene Menschen ist und wie, also wirklich alltäglich, also nicht nur so, ja, das passiert mir halt ein paar Mal pro Woche, sondern mehrmals am Tag. Und naja, jetzt haben wir das politische Klima, wie wir es haben, und es wird immer salonfähiger, auch wirklich rassistische Dinge auch öffentlich zu sagen. Ich bin aber der festen Überzeugung, auch als nicht selbst von Rassismus Betroffener, dass wir als Gesellschaft nur funktionieren können, weil wir leben nun mal nicht mehr in irgendwelchen Dörfern wie in der Steinzeit, wo man sich gegenseitig die Köpfe einschlägt, wenn man sich nicht versteht, sondern wir leben in einer riesigen, global vernetzten Welt. Und da dann solche Steinzeitvorstellungen zu haben, so alles, was irgendwie nicht genauso aussieht wie mein Nachbar von früher, ist irgendwie eine Gefahr. So kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Das ist einfach etwas, wo wir uns mit allem, was wir können, auch dagegen stellen müssen. Dass wir Menschen nicht beurteilen nach solchen Klischees und nach Äußerlichkeiten. Da müssen wir uns gegenstellen, wo immer wir können. Das ist meine Motivation.
Finde ich super spannend, was du gesagt hast, gerade Stefan, vor allem zu dem Thema, dass die Menschen sich jetzt mehr trauen, rassistisch zu sein. dass jetzt so eine gewisse Gruppenmacht entstanden ist in den letzten Jahren und vor allem kurz vor den Wahlen und nach den Wahlen hat man das sehr stark gespürt, dass die Menschen einfach ja so stolz sind, Teil einer Gruppe zu sein, die sich sehr klar und deutlich rassistisch äußern kann, was super gefährlich ist und dementsprechend umso wichtiger ist, dass jede und jeder von uns seinen und ihren Beitrag dazu leistet, egal wie groß und klein dieser Beitrag ist. Und dann noch ein Stichpunkt Kommunikationsberater, so hast du dich am Anfang vorgestellt, Kommunikationsberatung, das kannst du auf jeden Fall. Denn an dieser Stelle möchte ich mich einmal bedanken bei euch allen für den Support hinter den Kulissen. Stefan, du hast uns so viele Tipps und Tricks gegeben, was Aufnahme angeht, Stimmübung, also all das hätten wir ohne dich vermutlich nicht so selbstbewusst hinbekommen, wie wir das jetzt machen. Das gleiche gilt für Cora, was Social Media angeht, hat Yvonne ja schon erwähnt und Nathalie mit ihrem Netzwerkpower und moralischen Support eigentlich jederzeit. Das gleiche gilt dann auch natürlich von Jess und Eva, die jetzt gerade nicht dabei sind. Diesem Podcast hört man zwar nur Yvonne und mich, aber das ist einfach wirklich eine Gruppenarbeit und eine Teamarbeit und dafür sind wir wirklich sehr dankbar. So, speaking of our podcast, gab es für euch Highlights der ersten Staffel?
Es ist voll gemein, wenn ich jetzt einzelne Personen rauspicke, aber es waren schon ein, zwei Gespräche dabei, denen ich gerne gelauscht habe. Vielleicht, weil ich die Person auch kenne und dadurch auch einen engeren Zugang habe. Also der Austausch mit Erdal, da konnte ich einiges mitnehmen. Der hat mir sehr, sehr zugesagt. Den hattest du ja angeschirmt mit Erdal und du, Yvonne, mit Cho. Das waren so beide, die sind mir auf jeden Fall noch sehr stark in Erinnerung geblieben.
Was hast du da mitgenommen oder was hängt dir noch im Kopf?
Long story short, ich mag die Argumentationsgrundlage nicht, wenn aus dem Diversity, Equity and Inclusion und Belonging Umfeld dieses Narrativ immer wieder genannt wird, dass Unternehmen durch Diversity, Equity and Inclusion und Belonging Maßnahmen innovativer und so weiter und so fort werden, weil das sind ja Studien, die einfach auch haltlos sind. Da würde ich einfach sowas zukünftig irgendwie challengen wollen, das ist im Kopf geblieben. Und aber generell der Austausch, also auch ja, der Zugang über Rap, wie Show über Rap den Zugang zu Diversity, Equity and Inclusion und Belonging-Themen findet.
Das ist auf jeden Fall sehr besonders und ja, wir haben natürlich auch ein bisschen darüber diskutiert. Ich habe natürlich auch absichtlich in der Folge diese Frage gestellt, um ein bisschen dahin zu lenken. Aber vielleicht noch kurz, damit wir das jetzt hier nicht so stehen lassen, wie siehst du das denn? Wie würdest du als HRlerin, und die hören uns ja gerade zu, verargumentieren, dass DEI und B eine gute Idee ist und wichtig ist fürs Unternehmen?
Es kommt halt immer auf das Framing an und das ist tatsächlich etwas, wo ich oft PartnerInnen dabei unterstütze, was das Framing oder Argumentationsgrundlagen zu ihren Stakeholdern, wie diese lauten können. Und das Schöne ist, dass wir beispielsweise Gesetze haben. Also ich sage immer Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, das ist keine Cherry on the top und irgendwie nice to have. Wir können einfach auch mal mit dem AGG argumentieren. Mit dem AGG haben wir eine gesetzliche Grundlage, bei dem nämlich Unternehmen der Verpflichtung nachgehen müssen, dass sie ein diskriminierungsfreies Umfeld schaffen. So am Ende ist Diversity, Equity, Inclusion und Belonging nichts anderes. Das könnte eine Argumentationsgrundlage sein, um vielleicht auch mal Strukturen und Prozesse, die man schon etabliert hat, zu challengen, in Frage zu stellen und zu schauen, okay, zahlen diese auf Chancengerechtigkeit ein? Wie sehen unsere Einstellungsprozesse aus? Wie sehen unsere Beförderungsprozesse aus? Und so weiter und so fort. So, da geht's gar nicht um eine gute Idee und lass es uns doch mal probieren, sondern lass uns mal nach AGG-Konformität handeln. Man könnte, die nächste Argumentationsgrundlage könnte sein, wir wollen ja alle psychologische Sicherheit schaffen. Am Ende zahlt psychologische Sicherheit auch auf Diversity, Equity, Inclusion, Belonging ein. Ich finde, das sind so Argumentationsgrundlagen, die ich persönlich auch eher nutzen wollen würde und die ich auch persönlich nutze. Und ich glaube, wichtig ist vielleicht als Tipp für People and Culture Verantwortliche ist, eher in kleineren Schritten zu denken und zu schauen, wie können wir gemeinsam eine Transformation begleiten oder wie können wir andere befähigen, da durch eine Transformation durchzugehen. Und das vielleicht gar nicht so groß aufzublähen und vielleicht auch von so Begrifflichkeiten wie Diversity wegzukommen, weil leider sind viele Begrifflichkeiten auch gesellschaftlich ziemlich aufgeladen worden, so vor allem jetzt irgendwie in den letzten Monaten, Jahren.
Vielen Dank dafür, Nathalie. Vor allem dieser Punkt, kleine Schritte finde ich so wertvoll, denn wenn wir öfters mit Personalverantwortlichen über das Thema sprechen, dann kommt auch immer das Thema, ja, aber wir haben gerade die Kapazitäten nicht, wir haben gerade das Budget nicht, das ist erst im nächsten Jahr eingeplant, weil alle sich Diversity als einen großen Change-Projekt vorstellen. Ist es auch zum Teil, natürlich ist es ein Change-Prozess, braucht Begleitung, aber wie du gesagt hast, man kann auch klein anfangen. Als Beispiel, man kann sich das Recruiting-Prozess anschauen und gucken, wo gibt es so kleine Stellschrauben, an denen ich drehen kann, ohne dass ich großartig mir Approvals von Personen reinholen muss oder eine Budgetänderung brauche. Ne? Da ist es ganz wichtig, dass man halt auch einfach sich die Prozesse genau anschaut und schaut, ja, wo kann ich wieder, wie ich auch vorhin gesagt habe, meinen Beitrag dazu leisten, egal wie groß oder klein dieser ist erstmal, ne?
Also ich finde wichtig, und das wäre jetzt so ein Appell an die People in Culture Verantwortlichen oder all diejenigen, die hier reinhören, man braucht nicht unbedingt irgendwie so einen Sitz am Entscheider-End-Tisch, um etwas mitzugestalten. Also genau das, was du eben gesagt hast, Andi, sondern sich seiner Verantwortung bewusst zu sein und zu schauen, wie kann ich einen Beitrag zu einem diskriminierungsfreien Umfeld schaffen. Und das können wir, ohne dass wir große Budgets brauchen, ohne dass wir viele Ressourcen wie Zeit und so weiter und so fort brauchen oder groß angelegte Projekte, sondern indem wir einfach mal in die Prozesse rangehen, die wir selbst etabliert haben und tagtäglich ausführen.
Vielen Dank für deinen wertvollen Input, wie immer. Und wir können ja schon ein bisschen spoilern, dass die liebe Nathalie auch nochmal als Gästin bei einer Folge in dieser Staffel da sein wird. Und da können wir dann nochmal ein bisschen tiefer in diese Themen einsteigen. Und jetzt wäre ich einmal an euch, Stefan und Cora. Gab's von eurer Seite noch Highlights der ersten Staffel oder etwas, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also bei mir war es die Folge mit Juliane, die sich ja dafür einsetzt, dass Geflüchtete in Jobs kommen und ins Arbeitsleben reinfinden. Das fand ich erstens ziemlich praxisnah, was sie gesagt hat. Und ich finde, das ist einfach ein total wichtiges und richtiges Thema, da sich mehr zu engagieren und das Unternehmen da auch einfach Teil dieses Weges sind, dass wir einfach mehr Menschen mit Fluchterfahrung in unsere Arbeitswelt integrieren und aufnehmen. Weil es einfach super wichtig ist, auch um irgendwo anzukommen und sich selbstwirksam zu fühlen. Und deswegen ist das so ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe da so selber meinen Bezugspunkt, weil ich als Kind auch, zwar, sag ich mal, das will ich nicht vergleichen, das ist auf einem ganz anderen Level, weil ich, wie gesagt, eine weiße Frau bin und nur innerhalb von Deutschland in dem Sinne Fluchterfahrung habe, weil ich aus der DDR geflüchtet bin. Und aber diese Erfahrung zu haben, wie schnell das geht, wenn Menschen eben in Arbeit sind und in die Systeme reinfinden, wie viel das für ihren Selbstwert macht und so, das habe ich halt erlebt als Kind. Und deswegen ist das auch sowas, was bei mir halt total klickt und wo ich sage, das ist was, wo ich mich irgendwie für stark machen möchte und schauen möchte, wie man das wirklich mehr vorantreiben kann.
Und Stefan, wie ist es bei dir? Was war dein Highlight der Staffel?
Ja, also bei mir ist ja so ein bisschen Sonderfall. Ich bin ja gar kein HRler. Ich fand aber trotzdem, also da besonders deswegen eigentlich die Folgen spannend, wo es auch eben so ein bisschen um die persönliche Entwicklung ging und um das persönliche Empfinden. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war sogar gleich die erste Folge über skillbasierte Organisationsstrukturen. Ich glaube, Andi-Schee, da hast du gesagt, dass du ganz lange überhaupt nicht wahrgenommen hast, zum Beispiel, dass so eine besondere Fähigkeit ist, dass du Persisch lesen kannst. So wie ich aufgewachsen bin, wenn ich irgendeine Fähigkeit habe, ich wäre wahrscheinlich immer überall hingelaufen, hätte gesagt, ja, super, dass ich das kann. Diesen Einblick in die Lebensrealität von jemandem zu haben, in dem Fall dich, wo du dann einfach erzählt hast, nee, das wird einem einfach so gar nicht vermittelt oder gespiegelt, dass das was Tolles ist, dass man da erstmal dran arbeiten muss, das überhaupt wahrzunehmen. Auch wahnsinnig spannend auch eben dann natürlich für den Unternehmenskontext. Also ich bin in einem ganz kleinen Unternehmen, wir sind 6 Leute, aber es ist ja ein ganz toller Einblick, ein wertvoller Einblick in die Psyche, dass man eben sich auch klar macht, auch in einem Unternehmenskontext, aber eben vielleicht auch mal im Privaten, schaut besser auf die Leute und vielleicht sagen eben manche Leute nicht, was sie können oder was sie fühlen oder nehmen das gar nicht als was Besonderes wahr, war für mich ein ganz wichtiger Impuls. Und ich habe mir natürlich auch wirklich sehr gern die Folge über Allyship angehört.
Ja, in der zweiten Staffel werden wir tatsächlich auch nicht nur oder den Fokus nicht nur auf HR haben, sondern auch viel mehr gesamtgesellschaftliche Themen anschauen. Und wir haben auch GästInnen dabei, die eben genau solche persönlichen Erfahrungen teilen werden, die uns dann hoffentlich dabei unterstützen werden, das ganze Thema besser zu verstehen und dann auch nochmal den Zusammenhang innerhalb des Unternehmens besser zu begreifen.
Kommen wir ein bisschen zum gemütlichen Teil des Abends. Und zwar heißt unser Podcast ja Printenschei und Praxistipps. Und vielleicht können wir auch so ein bisschen erzählen, wie dieser Name zustande kam. Da war der Stefan nämlich auch mitbeteiligt, weil er und ich, wir beide kommen aus Aachen. Und wir dachten, als uns das eingefallen ist, das ist eine mega Idee. Wie geil sind eigentlich Printen? Und Chai, und es passt ja total gut zusammen, weil das sind ja ähnliche Gewürze und es ist irgendwie same, same, but different. Und jetzt stellen wir fest, niemand kennt Printen. Stefan, was sind denn Printen?
Ja, also erstmal, was ist das denn, dass niemand Printen kennt? Das kann ja nicht sein.
Die Leute fragen, meint ihr Drucken?
Ne, das schöne Aachen, aus dem wir kommen ursprünglich mal, liebe Yvonne, 250.000 Menschen ungefähr. Keine Weltstadt, aber sie hat die Printen hervorgebracht. Wie beschreibe ich das immer? Als harte Lebkuchen, die ein bisschen sehr stark gewürzt sind.
Das klingt ja köstlich.
Man muss es mögen, man muss es kennen. Aber ich sag mal, wenn man in Aachen aufgewachsen ist, dann mag und kennt man es auch, ne?
Also man muss dazu sagen, es gibt noch Printen mit Schokoüberzug und Mandel.
Das sind aber keine echten Printen, möchte ich an dieser Stelle
sagen. Ich würde sagen, das sind echte Printen.
Das hat man mir zumindest öfter mal, wenn ich in Aachen bin, bringe ich dann Printen mit natürlich zum... Ich weiß nicht, ob zur Freude von Freunden, aber ich mache das einfach. Und da habe ich mir dann in der Bäckerei auch erklären lassen, dass die echten nur die ohne die Glasur sind.
Ah ja, nur die Kräuterprinten.
Ich glaube schon. Naja.
Also als eine Person, die noch nie Printen probiert hat, bis vor dieser Idee. Ich hatte die Ehre von Yvonne beide Sorten zu bekommen und ich habe beide Sorten probiert, egal ob mit oder ohne Schokolade. Beide sind einfach richtig geil.
Ich liebe es auch total. Und man muss dazu sagen, es gibt dann natürlich auch noch Streit, welches die beste Bäckerei ist, um Printen zu kaufen. Andisha hatte natürlich die Ehre aus der besten von Kleins, keine Schleichwerbung, wir werden nicht gesponsert, die zu probieren. Und man hat dann auch noch so überliefertes Wissen aus der Familie, dass wenn die Printen hart geworden sind im Schrank, dass man ein Stück Schwarzbrot reinlegt, dann werden die wieder wie neu. Was ich daran spannend fand, ist, dass halt Printen unbekannt sind und quasi aus Deutschland in Anführungsstrichen kommen und Chai viel, viel bekannter ist und jeder direkt weiß, was Chai ist. Aber vielleicht auch da gibt's ja, glaube ich, Unterschiede und vielleicht auch Streitthemen. Antje, kannst du nochmal sagen, was verstehst du denn eigentlich unter Chai oder was bedeutet das für dich?
Also für mich ist Chai einfach Schwarztee mit bisschen Kardamom oder Safran oder Rosenwasser oder auch alles zusammen, wie man möchte. Gibt unterschiedliche Sorten, unterschiedliche Kulturen und ist auch genau das Schöne dran. Und in einer unserer Brainstorming-Sessions hatte Stefan die Idee, ne, ja, sag mal irgendwas Persönliches, irgendwas, was zu euch gehört, ne? Und für mich war das so, ja, ich bin ja gebürtige Iranerin, also es ist Teil von mir, das möchte ich irgendwie in unserem Podcast haben. Und Yvonne kam dann, ja, und ich komme aus Aachen und so ist das Thema mit Printen und Chai entstanden, was ich total schön finde. Und genau darum geht's ja auch letzten Endes, ne, dass man einfach unterschiedliche Kulturen und Traditionen feiert, die eigene Herkunft feiert, egal was das ist.
Wenn es schon nicht ganz genau die gleichen Gewürze sind, dann passt beides aber auch ziemlich gut zusammen, finde ich.
Ihr habt das auch schon zusammen konsumiert, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich ja noch nicht.
Oft kann man gut tunken.
Cora, was ist denn dein Lieblingsheißgetränk? Ich frage das auch immer gerne, wenn ich Trainings habe, tatsächlich bringe ich immer die Frage Tee oder Kaffee. Aber vielleicht hast du auch ein anderes Lieblingsheißgetränk. Und welche Snacks bringst du dann immer mit, wenn es ernst und gemütlich werden soll?
Also ich trinke tatsächlich lieber Kaffee als Tee inzwischen. Am liebsten dann Flat White. Das ist wie ein Cappuccino, nur mit mehr Kaffee drin, also ein bisschen stärker. Dazu esse ich am liebsten Franzbrötchen. Ich glaube, hier so in Berlin kennt man das auch. Ne? Das ist eigentlich aus Hamburg. So sieht aus wie ein plattgedrücktes Croissant mit ganz viel Zimt. Und bei mir, wenn irgendwo Zimt drin ist, kriegst du mich immer. Also Flat White und Franzbrötchen, stell mir das hin und ich bin selig.
Hört sich auf jeden Fall gut an. Sehr nice.
Ich hoffe, ich darf das sagen, aber Natalie hat schon während des Calls einen Proteinriegel gegessen und wer sie gerade näher kennt, weiß, dass sie im Trainingsmodus ist. Aber wenn du dir jetzt richtig gerade was gönnst und mal eine Ausnahme machst, was würdest du dann snacken und trinken?
Ich gönne mir gerade nicht, aber wenn, kennt ihr diese Jumpies, diese Chips, das sind kleine Kängurus. Ich liebe die, die sind so lecker. Ich sage mal, die springen so in meinem Mund aus dieser kleinen Packung. Und aber ich habe mir die, seitdem ich in meinem Sportmodus bin, ich habe mir die nicht gekauft, weil ja, ich mir ja auch durch meine Ernährung mir jetzt anschaue, was ich da überhaupt alles esse, wie viele Kalorien das hat, welche Nährstoffe und so weiter. Und deswegen
Jumpies haben nicht gut abgeschnitten.
Ich habe es mir noch nicht mal angeguckt. Ich will es gar nicht wissen, weil dann weiß ich, was ich da einfach so in mich reingedrescht habe.
Und ist noch ein Tee oder ein Kaffee drin?
Ja,
oder
auf jeden
hast du
Fall.
Morgens noch ein heißes Getränk?
Ich mache eher so mit Proteinshakes, aber ich mag schon auch Kaffee mit Hafermilch. Und so ein bisschen Zucker auch.
Chai trinken kann sie auch. Das haben wir erlebt.
Chai liebe ich. Da kommt tonnenweise, also da mache ich tonnenweise Zucker rein.
Ja, danke für die Einblicke in eure Snack-Habits. Genau, wir haben ja schon gesagt, dass Jess und Eva heute leider nicht mit von der Partie sind. Aber wir haben ihre Gedanken als Sprachnachricht dabei.
Ja, wir haben ihnen ähnliche Fragen gestellt und sie erzählen uns, was sie motiviert, was sie snacken natürlich und was sie der HR-Welt mitgeben wollen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ich bin in der Initiative Love HR Hate Racism, um zu lernen, um es auszuhalten, mich unangenehm zu fühlen, mich an meine eigenen Grenzen zu bringen, auch des Denkens und meine eigenen blinde Flecke aufzudecken. Deswegen bin ich in dieser Initiative und auch um anderen zu zeigen, hey, es tut weh, ja, auch. Es ist aber notwendig und wir sind als Personalerinnen dafür verantwortlich, dass es bei uns im Unternehmen auch weh tut und zwar für die weiße Mehrheitsgesellschaft und nicht für die Personen, die von Rassismus betroffen sind. Das ist ein großer Antrieb für mich, auch da das irgendwo das Vorbild zu sein, in Anführungsstriche, sich damit auseinanderzusetzen, meine Reichweite auch dafür zu nutzen, dass ich sage, das ist ein wichtiges Thema und es ist nicht nur dieses Statement auf dem Shirt zu tragen, es ist auch an der Supermarktkasse hinzugucken, im eigenen Unternehmen hinzugucken, was passiert da eigentlich in der U-Bahn. Also einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und nicht nur seine eigene Perspektive vor sich herzutragen. Das ist ein großes Ziel und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass es diese Initiative gibt, die ja auch überwiegend von weißen PersonalerInnen getragen wird, eben um auch diesen Allyship zu zeigen, auch zu zeigen, wie kann das eigentlich funktionieren und wir sind uns schon sehr dessen bewusst, dass wir sehr weiß sind. Ich glaube aber, das macht's auch aus, weil wenn wir uns die HR-Landschaft in Deutschland anschauen, dann ist sie einfach noch sehr weiß geprägt. Und da eben reinzugehen und zu sagen, guck dahin, mach was anders, engagier dich. Dafür bin ich in der Initiative. Mein liebster Praxistipp ist, gerade machen ja alle irgendwelche tollen Bildchen mit ChatGPT und was weiß ich, wo sie sich als Actionfigur darstellen. Also man kann, glaube ich, den CO2-Ausstoß, den ChatGPT auch produziert, produktiver nutzen. Bau dir doch mal einen super Prompt da sozusagen, der dir einen tollen Prompt zusammenbaut. Da gibt's, wenn du danach mal googelst, tolle Vorlagen, wie du einfach diesen erstmal den super Prompt da erstellen kannst. Der hilft dir dann dabei, dein eigenes Tool zu kreieren. Und wie wär's dann, wenn du dich selber einfach mal in dem Thema Bias und Rassismus weiterbildest? Vielleicht auch dann sehr konkret, dass du sagst, du hättest gerne einen Coach, der dich da unterstützt in deinen Personalfragen. Wie baue ich zum Beispiel ein möglichst biasfreies und rassismusfreies Bewerbungsgespräch auf? Wie kann ich schon meine Stellenanzeige so gestalten, dass sie auch ansprechend ist für alle und wirklich alle anspricht? Solche Dinge kann dir zum Beispiel der Superprompter auch bauen, dann hast du da einen Coach und kannst ihn für ganz unterschiedliche Anwendungen nutzen. Und ich glaube, das ist einfach sinnvoller, als dich als Actionfigur darstellen zu lassen. Mein liebstes Heißgetränk ist ganz klar Kaffee, schwarz, gerne ein Americano oder Filterkaffee. Ich bin da gar nicht so wählerisch, Hauptsache der Kaffee ist gut. Mein liebster Snack sind Chips Forever and Ever. es war nie anders, es wird nie anders sein. Womit man mich auch kriegen kann, sind so eingepickelte Sachen, also alles, was eingemacht ist, wie Gurken oder irgendwie Gemüse, was eingelegt wurde, you name it, ich bin dabei.
Dann haben wir noch eine Frage für euch vorbereitet, und zwar, was ist euer ultimativer Praxistipp für alle, die wirklich was verändern wollen im Bereich Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, wenn es darum geht, den Kampf gegen Rassismus oder Diskriminierung anzugehen? Wie sollten sie das anpacken? Stefan, was meinst du?
Ja, also ich bin ja, wie ich eben schon sagte, kein HRler, deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht aufschwingen, irgendwelche harten HR-Tipps zu geben. Was ich aber tun kann, ist was aus der Medienbranche erzählen. Und zwar gibt's beim Film so die Regel, wenn du einen guten Film drehen willst, dann heißt es Show, don't tell. Also man soll nicht irgendwen erzählen lassen, was passiert, sondern man soll es halt zeigen. Und dafür muss es halt auch wirklich passieren. Wenn ich jetzt das übertrage auf die Geschäftswelt, haben wir ja jede Menge HR-Abteilungen, die irgendwie, denen das auch wichtig ist, die auch sagen, wir wollen Diversity, Inclusion etc., wo das aber oft dann hängen bleibt, eben bei diesen schönen Gesprächen darüber und man eben doch nicht wirklich konkrete Maßnahmen macht. Und was nicht nur in HR, aber auch in HR sicherlich hilft, dass man nicht in diese Falle tappt, ist zu sagen, wir sprechen da erst drüber, wenn wir auch was zu zeigen haben. Wenn wir was Konkretes erzählen können und nicht nur sagen, dass wir irgendwas Schönes vorhaben oder dass wir jetzt alle zusammengesessen und uns darüber unterhalten haben, spart euch das, macht es lieber 3 Monate später, aber habt dann was Konkretes, was ihr auch zeigen könnt.
Ja, ich will gar keinen Tipp für HRerInnen geben, sondern generell einmal zu hinterfragen, warum möchte ich das eigentlich? Also so einen eigenen Reflexionsprozess und eine Weiterentwicklung bei sich selbst anzustoßen. Und das Zweite, zu schauen, wie man Brücken bauen kann. Weil was ja leider passiert ist, ist, dass die Gesellschaft, dass es so ein Wir, Ihr gibt, dass Themen irgendwie oder Meinungen nicht koexistieren dürfen. Also auch zu schauen, wie schaffe ich es, wieder Brücken zu bauen? Wie schaffe ich es, in Verbindung zu gehen mit anderen Personen, einen liebevollen Blick drauf zu haben? Warum hat sich vielleicht jemand noch nicht mit Themen beschäftigt? Wir können dann die Hypothese haben, naja, die Person hat gar keinen Bock oder wie auch immer, so mal sehr spitz gesagt. Und die zweite Hypothese ist, vielleicht hatte die Person selbst keine Kapazitäten, ist selbst gar nicht marginalisiert und so weiter und so fort und traut sich auch gar nicht. Und da in den Dialog zu gehen, also zu schauen, wie können wir Brücken bauen, vielleicht nicht zu schnell über andere zu urteilen, zu schnell selbst irgendwie eine Mauer aufzubauen, dann, sondern in Verbindung zu gehen.
Generell finde ich, der Prozess ist dein Freund. Also schau halt, wie du möglichst an den Prozessen ansetzt, dass da einfach möglichst diskriminierungsfreie Prozesse implementiert sind. Und da gibt es sehr oft so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen gefühlt, wir sind doch schon total vielfältig unterwegs und wie sieht's denn tatsächlich aus? Also da dann auch schauen, wie sind denn die Zahlen, wie sieht's bei uns im Unternehmen aus und dann guckt, wo kann man da ansetzen und das aber auch nicht zu sehr verkopft machen, sondern ich glaube, Nathalie hat es vorhin schon mal gesagt, wirklich mit kleinen Schritten anfangen und Veränderungen ist schon mit vielen kleinen Schritten möglich, indem man im Bewerbungsformular irgendwie schaut, dass man das einfacher macht und inklusiver, barrierefrei und solche Themen angeht. Auch wenn man nach außen auftreten will als Unternehmen, das sich für Vielfalt einsetzt, dann nicht zu denken, ich brauche jedes Mal eine große Werbekampagne. Da reichen auch manchmal ein Posting mit einem Bild, das sich klar positioniert. Oder wir hatten mal ein kleines Social Media Video, wo einfach unser CEO mit Laptop zu sehen ist, wo ein Fuck Nazis Aufkleber draufklebt. So, also da muss man jetzt keine fancy Werbekampagne unbedingt immer fahren. Wirklich auch in kleinen Schritten denken.
Ich finde, zu dem ganzen Thema gehört auch immer dazu, dass man persönlich sich weiterentwickelt und lernt und dafür offen ist. Und ich habe im Rahmen dieser Initiative und unserer Arbeit zusammen schon ganz viel lernen dürfen und auch manchmal den Moment gehabt, wo ich dachte, scheiße, das war jetzt richtig dumm oder hier bin ich ein richtig großes Fettnäpfchen getreten. Das ist natürlich auch immer ein Moment, der vielleicht ein bisschen schambehaftet ist und wo man vielleicht überlegen muss, wie kann ich mich dafür entschuldigen? Und vielleicht auch so die Frage an euch, gibt's was ihr früher selbst mal falsch gemacht habt oder was ihr früher anders gesehen habt und was ihr dazugelernt habt?
Also ich kann ja mal anfangen. Bei mir ist es definitiv, dass ich einfach das Ausmaß des Problems überhaupt nicht wahrgenommen habe und mich das, zumindest als ich jünger war, wenn ich ehrlich bin, also weil es mich halt nicht tangiert hat, habe ich auch mich nicht so wirklich bemüht, es wahrzunehmen. Und habe auch durchaus, wenn Leute mir dann mal was von Erlebnissen erzählt haben, habe ich auch das eher so als Einzelerzählung abgetan und habe halt, also habe dann natürlich für die Situation versucht, empathisch zu sein und zu helfen, aber ich habe das nicht als in seiner Größe wahrgenommen, das Problem. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die selber nicht betroffen sind von Rassismus und in ihrem Umfeld nicht so viele Leute haben, was früher bei mir der Fall war, die davon betroffen sind. Das ist in vielen Fällen das, was tatsächlich hilft, dass man da dann einfach sagt, nee, ich muss dafür die Augen öffnen und ich muss auch erstmal akzeptieren, wenn mir jemand erzählt, mir passieren halt jeden Tag Dinge, einfach weil ich halt bin, wer ich bin. Das zu akzeptieren als Mensch, der nicht selber betroffen ist und eben nicht abzuwehren, weil das ist ja auch schmerzhaft, plötzlich wahrzunehmen, okay, ich lebe in einer Gesellschaft, wo das jeden Tag passiert. Da gibt es bei viel mehr Leuten, glaube ich, als man denken möchte, eine Abwehrhaltung dagegen, diese Wahrheiten als solche anzunehmen. Ja, das habe auch ich so gemacht. Jetzt nicht mit dem bewussten Gedanken, ich will das nicht glauben oder so, aber ich wollte es halt nicht glauben.
Cora, wie ist bei dir? Hast du auch ein persönliches Learning, was dir da gleich einfällt?
Also da habe ich, glaube ich, ganz schön viele, weil je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, desto mehr weißt du ja auch, was du noch nicht weißt oder wo du noch nicht so gut drin bist. Und wir haben alle Vorurteile oder, sag ich mal, Vorannahmen von Menschengruppen. Und ich ertappe mich natürlich auch immer mal wieder, dass ich Aussagen treffe, die verallgemeinernd sind und die nicht immer total reflektiert sind. Und dann bin ich irgendwie froh, wenn es mir selber beim Sagen schon im besten Fall auffällt oder wenn mich jemand dann darauf hinweist oder auch, dass ich Leute schon mit falschen Pronomen angesprochen habe und dann wurde ich darauf hingewiesen. Und man muss nicht den Anspruch haben, das alles sofort zu können und perfekt zu machen, sondern einfach sich auf den Weg zu machen, um dahin zu kommen, um mehr Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle teilweise Verhaltensweisen an den Tag legen oder verallgemeinern kommunizieren und da sich auch zuzugestehen, Fehler zu machen, um dann daraus zu lernen und dann aber dementsprechend auch ins Gespräch gehe.
Nathalie, wie ist es bei dir?
Ich war schon immer total aufgeklärt, total woke. Nee, also ich habe nicht diesen einen Moment und ich gehe einfach, mache ein Plus eins bei dem, was Cora halt auch eben gesagt hat. Ich glaube, es gibt immer Momente, wenn man reflektiert ist, sich weiterentwickelt, bei dem man sich selbst ertappt, was du auch vorhin gesagt hattest, Yvonne, wo man vielleicht auch schambehaftet, wo dieses Gefühl hochkommt. Und das ist wichtig und richtig, dass genau diese Gefühle hochkommen, weil da merke ich dann für mich persönlich, hey, da findet eine Reflexion statt und ich hinterfrage vielleicht Muster, Stereotype, gehe da nochmal tiefer rein. Wie bin ich eigentlich sozialisiert worden? Warum entstehen Bilder in meinem Kopf oder irgendwelche Annahmen? Und versuche einfach, mich weiterzuentwickeln und hoffe dann auf ein Umfeld um mich herum, welches es auch anspricht und bestenfalls solche Räume mit halte und gestalte, bei denen man mir das spiegeln kann.
Vielen lieben Dank an euch für eure Insights. Jetzt haben wir noch eine Frage für euch und zwar, was wünscht ihr euch denn von der Arbeitswelt, aber vielleicht auch ganz persönlich für das kommende Jahr? Nathalie.
Ich wünsche mir, dass wir mehr Räume für Begegnungen schaffen, diese Räume auch gehalten werden und Personen in den Dialog kommen und Verbindungen stattfinden. Das schließt daran an, was ich vorhin gesagt habe, dass ich es schön finde, wenn Brücken gebaut werden und dafür bedarf es Räume, Dialoge, Reibung, all das wünsche ich mir und dass diese moderiert und gehalten werden von verschiedenen Personen.
Stefan, wie schaut's bei dir aus?
Was ich mir für dieses Jahr wünsche, naja, in den letzten Jahren ist ja das Sagbare, ich rede wieder über Kommunikation, hat sich ja sehr verschoben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das sich wieder umkehrt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein großer Teil des Rassismusproblems, das wir in diesem Land und nicht nur in diesem Land haben, auch daher kommt, was Menschen unwidersprochen sagen können und dürfen. Früher hieß es mal, Hass ist keine Meinung. Ich habe das Gefühl, dass einige Leute das vergessen haben. Und wenn ich mir was für dieses Jahr wünschen würde, dass sich das wieder ändert und dass wir die Dinge rationaler, mit weniger negativen Gefühlen betrachten und mit mehr positiven Gefühlen. Es braucht einfach, wenn was Schlechtes passiert, wieder mehr und offeneren Widerspruch, mehr Räume, wie du, Nathalie, schon gesagt hast, eben für Begegnungen, für positive Begegnungen, für Begegnungen von Menschen, die sich vielleicht sonst nicht jeden Tag begegnen würden.
Cora, was wünschst du dir für das kommende Jahr?
Was Nathalie und Stefan gesagt haben, diese Räume für Begegnungen, vor allem eben, wo Menschen, die sich sonst nicht begegnen, im realen Leben wieder zueinander kommen, weil viel zu viele Leute sich in so Echokammern im Internet bewegen, ohne dass sie mit der Realität viel zu tun haben. Und dieses Begegnen und unterschiedliche Meinungen auszuhalten und unterschiedliche Lebensrealitäten anzuerkennen und gleichzeitig, dass es auch okay ist, sich zu streiten und darüber zu diskutieren und Räume zu schaffen, wo das möglich ist. Diese Räume gehen ja irgendwie immer mehr verloren. Das kann in Unternehmen natürlich auch passieren, wenn Menschen einfach in Unternehmen auch wieder mehr aufeinandertreffen und die Unternehmen, wenn die vielfältig sind, dass sie da einfach Begegnungen haben und diese Räume geschaffen werden. Und da können wir als HR natürlich viel mitbewirken, dass wir dann auch Räume schaffen, in denen sich unterschiedliche Menschen begegnen können und miteinander sprechen.
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein großes Dankeschön an unseren Partner, DaVinci. Von der Karriereseite über das Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding macht DaVinci genau das möglich, worüber wir hier oft sprechen. Recruiting neu denken. Menschlich, strukturiert und diskriminierungsfrei. Wenn ihr euer Recruiting aufs nächste Level heben wollt und dabei Wert legt auf die Human Moments That Matter, schaut doch einfach mal vorbei auf davinci.de. Danke, DaVinci, für eure Unterstützung.
Yvonne, du hast doch bestimmt auch einen Wunsch für das kommende Jahr.
Also ich supporte natürlich alles, was hier gesagt wurde und ich wünsche mir jetzt einfach mal so ein, vielleicht ein bisschen für unsere Initiative egoistische Sache. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht noch mehr Zuhörerinnen dazu gewinnen, dass wir schöne Veranstaltungen besuchen können und gemeinsam einfach weiter für diese Sache kämpfen können und diese Themen eben auch in die Unternehmen und in die Gesellschaft bringen können und vielleicht auch die Chance haben, selbst mit Menschen zu diskutieren, die vielleicht nicht unseren Podcast hören oder die vielleicht nicht einer Meinung sind mit uns. Das finde ich auch immer ganz spannend und auch eine große Herausforderung. Also ich bin ganz ehrlich, wenn jemand mit einer ganz anderen Meinung auf mich zukommt, dann macht mir das auch immer so ein bisschen Angst. Dann denke ich so, nee, sehe ich nicht so und ich muss mal kurz überlegen, warum. Ja, aber das ist so mein Wunsch, dass eben das auch genau praktisch entsteht. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr vielleicht mal was anders seht, wenn ihr Wünsche habt auch an den Podcast oder so. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann natürlich, was ist dein Wunsch, Andische?
Ich wünsche mir, dass wir alle mutig sind, dass wir laut sind, dass wir Leidenschaft haben und auch Emotionen haben. Ich möchte nicht, dass wir uns in kleiner Runde irgendwo treffen und so ganz vorsichtig über das Thema sprechen, sondern ich möchte, dass wir alle laut sind, lass uns über das Thema sprechen, lass uns keine Angst davor haben, was Falsches zu sagen, lass uns keine Angst davor haben, in Fettnäpfchen zu treten. Keine Angst davor haben, was der Chef oder der Kollege oder die Kollegin denken könnte, wenn ich das und das sage, sondern lass uns einfach machen.
Gutes Stichwort auch. Wenn ihr jetzt zuhört und denkt, ich habe auch Lust, mich zu engagieren, ich habe auch Bock, Teil davon zu sein, könnt ihr uns besuchen auf unserer Website. Das ist hrrespect.de mit einem R. Ihr könnt euch dort ein Shirt kaufen, ihr könnt Haltung zeigen und natürlich nicht nur auf LinkedIn, sondern auch im Alltag. Idealerweise vielleicht auch in der Arbeitswelt. Bringt euch ein und freut euch auf eine frische Staffel mit uns. Danke an euch drei, dass ihr hier zu Gast wart bei uns im Podcast fürs Mitgestalten, fürs Haltung zeigen.
Vielen lieben Dank an euch für die tolle Moderation und die Einladung.
Danke euch.
Vielen Dank an euch alle und ich sag mal bis zur nächsten Folge von Printen, Chai und Praxistipps.
Wir hören uns. Ciao.
Tschüss.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao. Ciao, macht's gut.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shea Ibrahim Nijat
und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.